Hey, diese Folge Moin Osnabrück ist etwas anders, als ihr es gewohnt seid. Zum ersten Mal haben wir eine Triggerwarnung. Heute geht es nämlich um sexualisierte Gewalt. Wenn ihr davon betroffen seid oder euch dieses Thema besonders mitnimmt, dann hört diese Folge vielleicht zusammen mit einer anderen Person oder auch gar nicht. Und jetzt geht es, nach einer kurzen Werbepause, los mit der Folge.
Dein Leben muss sich deinem Job anpassen?
Hä?
Bei uns im Klinikum Osnabrück ist das genau andersherum. Schreib deinen Dienstplan doch einfach selbst und entscheide, wann du arbeitest und wie viel. Mit dem neuen Arbeitszeitmodell Flexpool bei uns im Klinikum Osnabrück bestimmst du allein über deine Zeit. Hol dir jetzt alle Infos unter www.derflexpool.de und werde Teil des Teams.
Moin Osnabrück, deine News für Stadt und Kreis.
Guten Morgen und moin ins Osnabrücker Land. Mein Name ist Anna und es ist Donnerstag, der 7. März. Es soll um ein Thema gehen, das mir besonders am Herzen liegt. Morgen ist Weltfrauentag oder, wie ich ihn lieber nenne, feministischer Kampftag. Ich habe letztens eine Studie gelesen mit dem Titel »Kein Land bietet Frauen gleiche Chancen wie Männern«. Und das hat mich irgendwie gar nicht gewundert, denn immer wieder werden die Rechte der Frauen unterdrückt, auch bei uns in Deutschland. Um eine Form der Unterdrückung soll es heute in dieser Folge gehen. Sexuelle Belästigung ist in unserer Gesellschaft an der Tagesordnung. Schätzungsweise wird in Deutschland alle 8 Minuten ein Mensch Opfer sexualisierter Gewalt. Diese Schätzung kommt vom Weißen Ring, eine Organisation für Opfer von Verbrechen. Doch die Dunkelziffer von Frauen, die sexuelle Belästigung erfahren haben, wird diese Zahl nochmal um Weites übertreffen. Doch was mit häuslicher Gewalt, dem Mord an Frauen aufgrund ihres Geschlechtes und sexuellen Übergriffen endet, beginnt schon viel früher. Und zwar bei sexueller Belästigung. Alleine in und um Osnabrück wurden im Jahr 2022 932 Straftaten gegen sexuelle Selbstbestimmung bei der Polizei angezeigt. Die Zahlen von 2023 habe ich leider noch nicht, die kommen erst Ende des Monats raus. 139 von diesen Straftaten waren sexuelle Belästigung. Doch insgesamt ist ein Trend zu erkennen. Seit Jahren steigen die Zahlen der bei der Polizei gemeldeten sexuellen Übergriffe. Auch hier übertrifft die Dunkelziffer vermutlich die tatsächlichen Anzeigen bei der Polizei haushoch. In den vergangenen Monaten habe ich mich zusammen mit 5 Kolleginnen intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir haben verschiedene Texte rund um den Umgang mit sexueller Belästigung geschrieben. Wir berichten von Erfahrungen, aber auch über Anlaufstellen, den gesellschaftlichen Umgang mit Übergriffen und arbeiten die Rolle von Stadt und Land auf. Falls ihr diese Folge am Tag der Veröffentlichung, also heute am Donnerstag, hört, dann findet ihr unsere Artikel ab morgen alle auf notz.de. Falls ihr die Folge nachhört, dann könnt ihr sie natürlich schon direkt lesen. Als kleinen Vorgeschmack habe ich euch schon mal einen Ausschnitt aus einem Erfahrungsbericht der Serie mitgebracht. Den liest euch jetzt meine Kollegin Anna vor.
Fürs Studium zog es mich vor einiger Zeit in eine neue Stadt. Dort habe ich mich in einem Sportverein angemeldet. Das Training war super und ich habe viele nette Leute kennengelernt. Dass man die Frauen im Kurs an einer Hand abzählen konnte, hat mich nicht gestört. Vor allem habe ich mich dort wirklich wohl gefühlt. Für mich war das wichtig, weil es sich um eine Kampfsportart handelte. Das hat sich allerdings irgendwann geändert. Mit Chatnachrichten, die ich von einem meiner Trainer bekommen habe. Es fing mit ganz harmlosem Smalltalk an. Schon da fand ich es aber merkwürdig, dass er mir immer mitten in der Nacht schrieb. Auch wenn sich das Ganze auf Chatnachrichten beschränkt hatte, war mir spätestens nach dieser Nachricht klar, das ist nicht in Ordnung. »Beweg deinen kleinen Sweetie-Arsch«, schrieb er. Ich bin immer gerne zum Training gegangen. Seit den Nachrichten war das anders. Vor jeder Stunde habe ich 3-mal überlegt, ob ich wirklich hinfahren soll. Ihn in der Halle zu sehen, hat ein beklemmendes Gefühl in mir ausgelöst. Etwas gesagt habe ich ihm gegenüber nicht.
Eine Kollegin, die unter anderem mit mir an dem Projekt gearbeitet hat, ist Annika Sterner. Mit ihr rede ich jetzt über die Geschichten, die wir in unseren Artikeln erzählen. Anni, schön, dass du da bist.
Hallo, danke, dass ich da sein darf.
Du hast ja auch einen Erfahrungsbericht aufgeschrieben. Magst du einmal beschreiben, wie dort mit so einer Situation meist umgegangen wird?
In den meisten unserer Erfahrungsberichte sind die Opfer, und in diesem Fall waren es alle Frauen, in eine sogenannte Schockstarre verfallen. Man kennt vielleicht diese Begrifflichkeiten Fight oder Flight. Das heißt, es kommt aus dem Englischen und bedeutet Kampf oder Flucht. Also man geht davon aus, dass man in einer Notsituation entweder zurückkämpft oder flieht. Und wir wissen natürlich, dass es noch viel mehr Instinkte gibt, wie man darauf reagiert. Und ein weiterer ist eben Freeze. Also man friert ein.
Das haben wir tatsächlich relativ oft in den Berichten gesehen. Magst du auch einmal sagen, wie du selbst dich beim Verschriftlichen dieser Geschichte gefühlt hast?
Es war auf jeden Fall sehr emotional. Also wir haben uns ausführlich alle miteinander ausgetauscht, welche Geschichten wir aufnehmen wollen, warum. Und jede von uns hat ihre eigenen Erfahrungen gemacht. Jede von uns kennt Frauen, die diese Erfahrungen gemacht haben. Und so komisch es auch klingt, haben wir uns sehr viel darüber ausgetauscht, welche Geschichten wir nun im Endeffekt aufschreiben, weil wir alle noch so viele mehr hätten aufschreiben können. Und uns war wichtig, dass wir uns nicht doppeln. Es gab Situationen, die haben wir alle schon erlebt und das wollten wir nicht 20 Mal aufschreiben. Gleichzeitig wollten wir, dass die Geschichten diese emotionale Rohheit und Wahrheit widerspiegeln, so wie es erlebt wurde. Und gleichzeitig konnte es auch nicht zu emotional sein, weil es eben im Endeffekt doch sehr persönliche Erfahrungen sind. Und man muss diesen Dreh finden, diesen Mittelweg finden, womit sich alle noch wohlgefühlt haben.
Anni, was passiert denn nach so einem sexuellen Übergriff?
Das ist schwer zu sagen. Im Endeffekt ist jede Situation individuell. Jeder reagiert anders darauf. Und vor allen Dingen haben wir wenig Belege dafür, weil wir nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer tatsächlich ist. Man muss auch sagen, auch in unserem Fall haben wir eine 100%ige Dunkelziffer. Keine unserer Übergriffe wurde zur Anzeige gebracht. Aber wenn man sich doch dafür entscheidet, gibt es verschiedene Anlaufstellen, an die man sich wenden kann, ob das nun Therapie ist oder ob die einen weiter bis zur Anzeige begleiten.
Nun muss man ja auch sagen, das ist auch wichtig an dieser Stelle, auch Männer werden, wie wir Frauen, Opfer von sexualisierter Gewalt und Übergriffen und auch Transmenschen. In unserem Fall waren es jetzt halt eben nur Frauen, aber auch die anderen Perspektiven wollen wir nicht auslassen. Unsere Kollegin Lea Borner hat dazu genauer recherchiert. Bevor ich mit ihr über die Perspektive der Männer rede, kommt hier noch einmal ein kurzer Werbeblock.
Surfen in Osnabrück. Surfen auf der Hasewelle im L&T Sporthaus. Das ultimative Abenteuer für die ganze Familie. 45 Minuten Surfspaß vom Anfänger bis zum Profisurfer. Bist du bereit, die Welle zu erobern? Ob allein oder mit Freunden, unsere Coaches freuen sich auf dich. Auch eine tolle Idee zum Verschenken für Junggesellenabschiede oder Firmen-Events. Aktionen und Tickets unter hasewelle.de oder persönlich im L&T Sporthaus.
Jetzt habe ich Lea bei mir. Lea, du hast dich mit der Perspektive der Männer beschäftigt. Wie gehen die denn mit sexueller Belästigung um?
Ich hatte für unser Projekt Kontakt mit Björn Süfke. Der ist der Leiter von Mann oh Mann, der Männerberatungsstelle in Bielefeld. Dazu gehört auch das Hilfetelefon Gewalt an Männern. Die Mitarbeiter von Björn Süfke beschäftigen sich da mit Männern, die Gewalt in irgendeiner Art erfahren haben. Das kann häusliche Gewalt sein, Gewalt in der Öffentlichkeit oder sexualisierte Gewalt. Das Angebot ist bundesweit und kostenlos, analog zum Hilfetelefon Gewalt an Frauen. Es ist wichtig, dass es so ein niedrigschwelliges Angebot gibt. Das weiß Süfke, weil er seit 25 Jahren in der Männerberatung unterwegs ist. Und seine größte Erkenntnis war, dass es wahnsinnig schwer für Männer ist, überhaupt Hilfe zu holen. Man kann sich das so vorstellen, dass man, wenn man zum Beispiel den Termin zum Urologen schon so lange vor sich herschiebt, wie lange man dann wohl einen Termin vor sich herschiebt, wenn es um ein schambesetztes Thema geht wie sexualisierte Gewalt. Die Hemmschwelle ist dann so groß, dass viele Männer sich eben, sagen wir mal, nicht trauen oder sich nicht bereit dazu fühlen, den Schritt zu gehen. Um die Hemmschwelle möglichst niedrig zu halten, gibt es eben das Telefon, damit man irgendwie wenigstens an die Männer rankommt. Deswegen ist die Dunkelziffer auch so unglaublich groß. Das gilt aber nicht nur für sexualisierte Gewalt an Männern, sondern an allen anderen Formen an Gewalt an Männern auch.
Ist ja gut, dass es immerhin dann solch eine Anlaufstelle für die Männer gibt. Hat dir dein Gesprächspartner auch erzählt oder konnte er ungefähr einschätzen, wieso die Dunkelziffer denn da besonders so hoch ist?
Ja, dazu hat Herr Süfke gesagt, dass es generell einfach seltener ist, dass Männer sexuelle Belästigung erleben. Und dadurch werden sie oft dann nicht ernst genommen, weil viele Menschen in der Gesellschaft auch denken, unmöglich, ein Mann, der kann doch nicht sexuell belästigt werden. Das ist ein gesellschaftliches Problem und hat mit dem Patriarchat zu tun. Dabei ist es nicht vorgesehen, dass der Mann in die Opferrolle gedrängt wird, weil er ist ja der Herrschende. Es ist also nicht gesellschaftlich anerkannt, dass Männer sexuelle Belästigung erfahren und wird deswegen eher totgeschwiegen oder dann eben nicht geglaubt, wenn der Mann sich doch traut, etwas zu sagen. Bei Frauen ist es genau andersherum. Frauen erfahren inflationär häufig sexuelle
Belästigung und deswegen wäre es eigentlich ein Fulltime-Job, jedes Mal anzuzeigen, wenn man sexuelle Belästigung in der Öffentlichkeit oder zu Hause erfährt. Die Geschlechter werden also in der Gesellschaft unterschiedlich davon abgehalten und im Endeffekt schweigen sowohl Frauen und Männer viel zu häufig, wenn es darum geht, sexuelle Belästigung anzuzeigen.
Auch wenn das in der Situation oft nicht klappt, weil man es vielleicht gar nicht so schnell verarbeiten kann. Anni, du hast einmal gesammelt, wie man sich in solchen Notlagen Hilfe holen kann und vor allem wo.
Genau, es gibt verschiedene Projekte, die speziell für Akutsituationen ganz hilfreich sein können. Und da man oft nicht weiß, wie man reagieren soll, so wie du das gerade gesagt hast, ist es sehr hilfreich, wenn man sich vorher damit bereits auseinandersetzt. Das bekannteste Projekt ist vermutlich Luisa ist hier. Da geht es darum, dass wenn man zum Beispiel in einer Bar ist und man sich in einer Situation befindet, in der man sich nicht wohlfühlt, aus welchen Gründen auch immer, und es muss nicht bereits zu einem körperlichen Übergriff gekommen sein, dann kann man zum Personal gehen, die geschult sein sollten, und fragen, ist Luisa hier? Und die sollten dann eben im besten Fall ganz entspannt reagieren und sagen, ja klar, die ist zum Beispiel im Nebenzimmer, magst du kurz mitkommen? Und so kann man eben die betroffene Person ganz entspannt und unauffällig aus der Situation holen und fragen, so, was ist denn passiert und wie können wir dir helfen? Ein weiteres Projekt ist NOAH. NOAH steht für Nummer ohne Anruf und ist natürlich auch ein geschlechtsneutraler Name. Da geht es darum, wenn man in einer Situation ist, in der jemand nach dem Namen und der Telefonnummer fragt und man hat das Gefühl, man kommt mit einem Nein einfach nicht weiter und kommt nicht aus der Situation raus, dann kann man eben sagen, ja, ich heiße NOAH, das ist meine Nummer. Und wenn die Person sich dann später per WhatsApp meldet, kriegt man eine automatische Antwort, in der steht, ah, da hat sich jemand nicht ganz wohl gefühlt. Daran könnte es liegen, es wird ein Link verschickt, der dann auf die Webseite führt, wo dann weiter ausgeführt ist. Daran könnte es liegen, dass sich jemand nicht wohlgefühlt hat. Was kannst du beim nächsten Mal besser machen?
Wow, die Nummer sollte ich mir wirklich mal einspeichern. Das klingt sehr sinnvoll.
Ja, ich habe sie auch gespeichert. Ja, und dann haben wir zu guter Letzt noch das Heimwegtelefon und Viola Walk Home. Viola Walk Home ist ein internationales Projekt und das Heimwegtelefon ist so ein bisschen das deutsche Pendant dazu, wobei es Viola auch hier gibt. Das Prinzip dahinter ist relativ simpel. Es geht einfach darum, dass man jemanden anrufen kann, wenn man zum Beispiel nachts auf dem Nachhauseweg ist und sich vielleicht auch unwohl fühlt, sich unsicher fühlt. Und dadurch hat man jemanden am anderen Ende des Telefons, der halt weiß, wo man ist und in welcher Situation man sich gerade befindet. Also zum einen gibt es natürlich ein bisschen ein Sicherheitsgefühl, bis man zu Hause angekommen ist. Zum anderen gibt es natürlich auch ganz praktische Hilfe, wenn tatsächlich etwas passieren sollte, weiß jemand, wo man gerade ist und kann einen Notruf betätigen.
Ja, sehr gut, auf jeden Fall. Da kommt einiges zusammen. Die Nummern und die Projekte verlinke ich euch natürlich in den Shownotes. Also da findet ihr dann alle Informationen nochmal zusammen. Ja, aber dennoch reagiert ja die Gesellschaft auch im Jahr 2024 immer noch total falsch auf sexuelle Belästigung. Ein ziemlich regulärer Umgang ist das sogenannte Victim Blaming. Anni, auch dazu hast du einen Artikel geschrieben. Magst du einmal erklären, was das ist?
Ja, also Victim Blaming ist ein Begriff aus dem Englischen und es bedeutet, dass man den Opfern die Schuld zuschiebt. Das passiert vor allem dann, wenn das Opfer kein sogenanntes ideales Opfer ist. Und den Begriff ideales Opfer müssen wir da in Anführungszeichen setzen. Im Grunde genommen immer dann, wenn ein Opfer sich nicht perfekt verhalten hat, macht es sich irgendwo angreifbar. Das kann alles sein von die Uhrzeit, an der man unterwegs war, das Outfit, das man anhatte. Und diese Dinge werden dann als Gegenanschlag gegen das Opfer verwendet. Also statt die Schuld beim Täter zu suchen, fragt man dann das Opfer, warum warst du denn nachts draußen? Warum hattest du ein kurzes Kleid an? Was hast du denn erwartet? Naja, du hast den Täter aber auch provoziert. Und so verschiebt man die Schuld vom Täter zu dem Opfer. Und das, was uns aufgefallen ist, war, dass das nicht nur von außen passiert, sondern eben auch von innen. Das war uns bei unserer Berichterstattung sehr stark aufgefallen, dass alle Opfer sehr stark sich selber die Schuld gegeben haben. Man war einfach so sehr darin sozialisiert, dass man sich selber direkt gefragt hat, was habe ich falsch gemacht, dass mir das passiert ist.
Ja, genau, das habe ich tatsächlich auch sehr oft gelesen. Aber eigentlich müssen ja die Täter lernen, nicht übergriffig zu werden. Und bis das passiert, da müssen auch die Städte reagieren und die richtigen Strukturen schaffen. In Osnabrück hat die Stadt bereits etwas getan. Es gibt aktuell einen Fragebogen des Gleichstellungsbüros, um Übergriffe anonym zu melden. Aber auch die Infrastruktur muss natürlich angepasst werden. Es müsste für mehr Beleuchtung gesorgt werden, weil Ganz ehrlich, wenn ich im Dunkeln durch eine Straße laufe, dann fühle ich mich nicht sicher. Und wären dort mehr Lampen aufgestellt, würde ich mich auch gleich sicherer fühlen und müsste zum Beispiel nicht das Heimwegtelefon benutzen.
Ja, das stimmt. Allerdings muss man dazu sagen, dass die meisten Übergriffe nicht auf der offenen Straße passieren. Das passiert natürlich auch. Aber die meisten passieren in den eigenen vier Wänden in der Partnerschaft. Und deswegen muss man eigentlich schon viel früher anfangen. Also die Eltern müssen sich da auch im Erziehungsauftrag sehen, den Kindern beizubringen, dass sie gar nicht erst zu Tätern werden.
Ja, da kommt irgendwie von vielen Seiten einiges zusammen, also intern und von außen auch. Vor allem muss aber auch die Gesellschaft einfach noch sehr viel tun. Menschen sollten sich nicht vor Übergriffen schützen müssen, sondern Menschen sollen lernen, keine Täter zu werden. Ja, danke Anni und danke auch Lea, dass ihr dabei wart.
Dankeschön.
Und ich hoffe, das Thema und die heutige Diskussion waren auch für euch interessant und ihr könnt etwas daraus mitnehmen. Uns lag es auf jeden Fall sehr am Herzen. Wenn ihr zu dieser Folge noch weitere Impulse seht, dann schreibt uns doch gerne an moinos@fragen-podcast.de. Die übrigen Artikel zu dem Projekt samt allen Infotexten, Erfahrungsberichten und Kommentaren findet ihr auf notz.de, aber natürlich auch verlinkt in den Shownotes. Es ist uns auf jeden Fall ein Anliegen, für mehr Aufklärung zu sorgen. Das war's für heute mit Moin Osnabrück. Wir hören uns nächste Woche wieder. Die nächste Folge gibt's wie üblich am Donnerstag ab 5 Uhr bei Spotify, Amazon Music, Apple Podcast und natürlich auch in der NOZ Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag.